Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Ein bekannter Schauspieler verbringt den Sonntagvormittag mit uns, Kai Wiesinger. Sie kennen ihn vielleicht aus Kleine Haie oder aus Comedian Harmonists. Komödien spielt er genauso gern wie historische Stoffe. Kai Wiesinger, Sie sind sehr vielseitig. Merkt man auch an Der Lack ist ab, eine von Ihnen selbst geschriebene Sitcom über den täglichen Wahnsinn einer Beziehung. Wenn ich mir das so zusammengenommen anschaue, Sie sind ein geborener Schauspieler, oder?
Das haben Sie sehr nett gesagt, vielen Dank. Ja, ich mache das ja tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ich bin jetzt 55 und als ich angefangen habe oder als ich wusste, dass ich Schauspieler werden wollte, da war ich 14. Und da war mir klar, ich möchte diesen Beruf ergreifen und ohne jemals im Theater gewesen zu sein, einfach aufgrund der Begeisterung dafür, was wir im Deutschunterricht gehört haben, dass die Uraufführung von Schillers Räubern eine so große Wirkung auf die Zuschauer hatte. Und das hat mich so fasziniert, dass man durch Kunst wirklich ein Weltbild, den Horizont von Menschen verändern kann. Und von daher stimmt das schon. Ich bin wirklich Schauspieler aus vollkommener Überzeugung, dass es für mich das Größte ist, Geschichten zu erzählen und andere Menschen auf eben wirklich Gedanken zu bringen, Fragen zu stellen. Und da kann man, glaube ich, schon wirklich sagen, dass das so in die Wiege gelegt wäre falsch, weil das war nicht die Intention meiner Eltern, die hatten damit gar nichts zu tun. Aber dass es schon wirklich für mich das Richtige ist.
Aber wirklich, Schiller war der Auslöser, nicht irgendwie Rocky, also Sylvester Stallone oder Superman oder sowas?
Es war ja wirklich auch nicht mal, dass ich das gesehen hätte, sondern mich hat das so fasziniert, dass der Lehrer erzählte, dass die Zuschauer sich über ihre eigenen Lebenssituationen aufgrund des vorgeführten Theaterstückes, die Geschichte in dem Stück Die Räuber, die Leute sich darüber klar geworden sind, wie sie leben, wie sie sich in ihrer Umwelt wahrnehmen und dass sie das auch anders tun könnten, sprich einen anderen Blick auf sich selber, auf sein Umfeld zu werfen. Und ich glaube, das ist ja die Aufgabe von Kunst, ist ja nicht Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen. Wir sind keine Politiker, die Dinge lösen müssen, sondern wir sind wie früher die Hofnarren, die Könige unterhalten haben und dabei den Gedanken mitgegeben haben, wie das Leben auch anders zu gestalten sei, möglicherweise. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was Kunst in jeder Form, also sei das ein Bild, ein Musikstück, eine Oper, ein Theaterstück, ein Film, was gute Kunst leisten muss, ist neben der reinen Unterhaltung immer ein kleines Tickchen Ideen, Fragen mit auf den Weg zu geben.
Früh übt sich, wer ein Meister werden will, so wie Sie, Kai Wiesinger. Sie haben schon als Jugendlicher professionellen Schauspielunterricht bekommen, obwohl Sie ja gar nicht aus einem Künstlerhaushalt stammen. Haben Sie lange darum gebettelt bei Ihren Eltern?
Nee, gar nicht. Ich habe vorher verschiedene Musikinstrumente gespielt, weil ich war auf der Waldorfschule, wo das normal war, dass man ein Instrument spielte und im Orchester dabei war. Aber ich war auf jedem Instrument wahnsinnig untalentiert. Ich habe weder das richtige Taktgefühl gehabt, noch die Noten mir merken können. Es war furchtbar. Und so bekam ich dann statt des Cello-Unterrichts oder Klarinettenunterrichts, bekam ich dann Schauspielunterricht zum Geburtstag geschenkt. Das war mein Wunsch mit 14. Und so durfte ich dann, also haben meine Eltern mir das geschenkt sozusagen, was vorher anderer Unterricht war. Und dann bin ich einmal die Woche auf die Probebühne des Staatstheaters in Hannover gegangen und habe mit Günter Kütemeier, meinem ersten Lehrer, in diesen heiligen Hallen als kleiner Junge üben dürfen. Und da, ab dem Tag, war ich jeden Tag im Theater, jeden Abend. Und da muss man meiner Mutter wirklich hoch genug anrechnen, oder kann man nicht hoch genug anrechnen, dass sie wirklich jeden Abend mit mir, weil ich konnte ja nicht alleine dahin, ins Theater gefahren ist, und wir haben da Lose verkauft mit einem kleinen Bauchladen. Dann kam man umsonst in die Vorstellung und haben jedes Stück, also egal was lief, jeden Abend geguckt und dann festgestellt, was war der Unterschied in der Vorstellung von zu gestern, was hat der anders gemacht. Und ich habe davon geträumt, eines Tages auf einer solchen Bühne stehen zu können und davon vielleicht sogar leben zu können.
Tolle Geschichte. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, in einem Musical werden wir sie nicht mehr erleben.
Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ich habe zwar für ein Casting vor ein paar Jahren mal Gesangsunterricht genommen und war verblüfft, muss ich sagen, von mir selber, was tatsächlich möglich ist, was man mit einem guten Lehrer aus einer, wenn die Stimme okay ist, rausholen kann und wie man das lernen kann. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Ich habe die Rolle leider nicht bekommen, obwohl ich glaube, es lag nicht nur am Singen, ich weiß nicht. Okay. Es war einfach hinterher ein anderer Typ gefragt. Nein, aber das ist, glaube ich, nicht, also da wäre ich falsch und es wäre auch für den Zuschauer jetzt nicht das, was der für sein Geld erwartet.
Er war Pianist Erwin Boots in den Comedian Harmonists. Er wurde gewählt zum Best Dressed Man des Jahres, also zum bestangezogenen Mann. Und in ihrer neuesten Rolle geht es allerdings weniger um Schönheit. Dr. Hoffmann, sie spielt den Krankenhausarzt mit der kriminellen Spürnase aus der erfolgreichen Buchreihe. Was war Ihnen sympathisch an dieser Rolle?
Zwei Sachen gleich wirklich. Also erstens muss ich sagen, ganz privat, zwar habe ich mit 14 von nichts anderem geträumt, als Schauspieler zu werden, aber als ich dann meinen Zivildienst gemacht habe, von 19 bis 21, das war ja damals noch 2 Jahre, war ich Rettungssanitäter und war so fasziniert von dieser Aufgabe und von dem ganzen medizinischen Umfeld, dass ich wirklich Arzt werden wollte. Ich hatte ein miserables Abi, also hätte ewige Wartesemester gehabt und habe mir am Ende auch nicht zugetraut, dieses Studium zu schaffen. Aber während der Zeit bin ich da drin aufgegangen und liebe das auch heute noch. Also wenn bei uns im Umfeld irgendjemand irgendwas hat, mache ich mich als erster schlau, um jede Diagnose, alle Papiere wirklich zu verstehen, allen erklären zu können, was da medizinisch vor sich geht, was der Arzt beschrieben hat, oder begleite die Leute ins Krankenhaus. Mir macht das wahnsinnig Spaß, weil ich einfach diese Faszination von damals nicht verloren habe. Und als jetzt dieses Angebot kam, einen Arzt zu spielen, habe ich allein auf das Kostüm gefreut, in einem weißen Kittel durch die Klinik zu gehen. Und das ist einfach für mich ein totales Zuhausegefühl. Das hat mich total gereizt, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wie der Titel sagt, es handelt von Hoffmann. Und wenn man dann den Hoffmann spielen darf, und es sind ja 6 oder 7 Romane, die es als Vorlage gibt, und bis jetzt ist ja jetzt der erste Teil, der zum Drehbuch umgeschrieben und verfilmt wurde. Und ich hoffe, wir werden die nächsten Teile dann auch im kommenden Jahr alle verfilmen. Nicht alle, sondern anfangen, die nächsten zu verfilmen. Ist natürlich toll, wenn man als Schauspieler die Rolle verkörpern darf, um die sich alles dreht und von deren Innen- und Außenansicht erzählt wird, aus deren Perspektive wirklich. Und das war eine große Herausforderung. Es war sehr anstrengende Dreharbeiten, aber es ist ein gefundenes Fressen natürlich.
Wenn ich das mal so sagen darf, Sie sehen die ganze Zeit in dem Film etwas zerknautscht aus.
Ja, das ist auch herrlich gewesen. Als wenn man erstens aus dem Alter raus ist, dass man irgendwie ein gut aussehender Schwiegersohn sein muss und zweitens die Rolle von sich aus auch noch fordert, dass man fertig ist und die einzige Aufgabe der Maskenbildner da drin besteht, Augenringe und Tränensäcke zu verstärken. Und
wirklich?
Ja, und die Augen von innen rot zu schminken und die Haare fettig und noch mehr Schweiß mit Glycerin auf die Stirn zu tropfen und man die ganze Zeit nur kaputt ist. Also ich liebe das. Es ist viel schöner, als wenn man der Schöne sein muss.
Dr. Hoffmann, den spielen Sie in der neuen ARD-Krimireihe. Ein Krankenhausarzt, der ständig über kriminelle Fälle stolpert und deshalb kaum zum Schlafen kommt. Also die Augenringe und die Schweißperlen werden Ihnen angeschminkt. Ich dachte, Sie hätten nachgeholfen mit kurzen Nächten und dem ein oder anderen Bierchen nach Drehschluss.
Nee, zu der Zeit habe ich sowieso überhaupt keinen Alkohol getrunken. Wobei, da habe ich sehr viel alkoholfreies Weißbier getrunken. Das ist auch nicht gut für den Körper. Da wird man wahnsinnig, legt man total von zu. Nee, das ist natürlich geschminkt. Also es gibt ja auch Phasen, da sieht er noch ein bisschen erträglicher aus. Und dann wird es ja immer schlimmer. Je schlechter es ihm geht und je mehr er in diesen Strudel von Verfolgungswahn und Mordgeschichten gerät, desto schlechter sieht er auch aus. Und das sowas mache ich sehr gerne.
Wobei Sie, das fällt einem dabei natürlich dann sofort ein, Sie sind ja mal gewählt worden zum Best Dressed Man of the Year, was ja dann nicht nur daran liegt, dass man gut angezogen ist, sondern auch grundsätzlich gut aussieht. Sind Sie jemand, der auf sein Aussehen Wert legt?
Also es muss so sein, dass ich meine Frau und die Kinder bei mir behalte und die nicht sagen, Alter, wie siehst du aus? Aber ich gucke in keine Schaufensterscheibe und vermeide auch Spiegel, ehrlich gesagt. Diese Best-Dressed-Man-Zeiten, die sind auch gute 20 Jahre her und ich liebe es, seit Corona eigentlich nur die Pullover anzuziehen, die oben aufliegen und den Schrank mit den Anzügen und Hemden gar nicht mehr zu öffnen.
Warum haben Sie denn keinen Alkohol getrunken zu der Zeit? Also gedreht wurde ja, glaube ich, Ende 2020, ne?
Ich mache das immer so phasenweise. Also ich feiere ja auch sehr gerne, aber ich mache dann auch mal eine Zeit lang nur Sport und trinke keinen Alkohol und dann kommt das nächste halbe Jahr ist dann wieder anders. Das ist für alle im Umfeld oft ein bisschen anstrengend, weil sie sagen, welche Phase ist jetzt? Nur Müsli und Magerquark oder ist jetzt wieder nur Bier, wie im Sommer? Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin leider sehr extrem in solchen Sachen.
Und was heißt das sportlich gesehen?
Da ich einen Meniskusriss habe, konnte ich ewig nicht joggen gehen, habe dann angefangen zu schwimmen. Und in der Phase, gut, da war, wo wir gedreht haben, da waren keine Schwimmbäder. Aber ich bin dann ein paar Jahre lang eigentlich ausschließlich geschwommen, weil ich eben nicht mehr laufen konnte. Und das ist eigentlich so das, was ich am meisten mache. Entweder ich gehe schwimmen, jetzt kann ich wieder joggen. Wir wohnen direkt am Wald. Deswegen gehe ich jetzt, so viel es geht, joggen. Und im Sommer auch auf dem Wasser viel Stand-up paddeln. Und eben schwimmen.
Ja, macht auch Spaß. Nur weil Sie Ihre Kinder gerade erwähnten, Sie haben ja, glaube ich, 4 ungefähr zu Hause, ne, wenn die noch alle zu Hause sind. Und weil Sie sagten, Sie gehen auch gern mit ins Krankenhaus und zum Arzt und so, sind Sie derjenige, der zu Hause die Pflaster drauf macht und tröstet?
Ja, absolut. Schon immer.
In Ihrer großen Patchwork-Familie mit Ihrer Partnerin Bettina Zimmermann haben Sie insgesamt 4 Kinder. Und wenn einer sich das Knie aufschlägt oder Bauchweh hat, dann übernehmen Sie.
Absolut, ich bin derjenige, zu dem, das sagt auch meine Frau, wenn einer was hat, dann heißt es immer, geh zu Papa. Nicht, dass sie das nicht auch könnte, aber ich mache das wirklich mit einem großen medizinischen Interesse, dann auch zu sehen, was ist da wirklich und wie funktioniert das am besten. Ja, weiß ich nicht, ich glaube, es ist ja in jeder Familie irgendwie aufgeteilt, der eine macht mehr dies, der andere macht mehr das und alle medizinischen Dinge mache bei uns eindeutig ich.
Ja, für mich, die ich kein Blut sehen kann, ist das eine herrliche Vorstellung, denn mit Kindern, da muss man ja als Eltern wirklich durch einiges durch.
Ich weiß, es ist auch ganz furchtbar. Also es tut einem ja dann auch immer so weh, wenn man das sieht. Aber dann muss man da durch. Ich finde noch viel schlimmer, aber ehrlich gesagt, als das zu sehen, finde ich, wenn die davon erzählen. Wenn man sagt, und dann ist mir das und das passiert, dann zieht einem das ja an sehr unangenehmen Stellen so durch den Körper. Man denkt, oh nein, genau, erzähl es nicht. Genau. Und so. Das ist ganz, ganz unangenehm. Aber ich glaube, dadurch, das ist dann doch schon die Erfahrung von früher. Wenn ich das dann sehe, dann versuche ich natürlich, das so gut zu erkennen, was da los ist, wie nur möglich, um das dann bestmöglich zu behandeln. Es macht mir dann auch eine Freude, das so gut zu machen, dass ich weiß, das ist jetzt wirklich gut.
Mhm. Nochmal zum Film Dr. Hoffmann, wo Sie ja endlich auch Arzt sein dürfen. Da fallen Ihnen an Ihrer Krankenhausarbeitsstätte seltsame Dinge auf, plötzliche, unerklärliche Todesfälle. Sie fangen an nachzuforschen. Warum genau ist das Zivilcourage?
Nee, ich glaube, das ist bei Hoffmann wirklich, der ist ja eigentlich ein totaler Menschenfreund und Arzt aus absoluter Leidenschaft. Und dass es sich zu einem Krimi entwickelt, liegt an seiner Freundin Celine, die ein totaler Krimi-Fan ist und eigentlich Lehrerin, aber den Hang hat, in allem auch die kriminelle Energie zu sehen und die ihn dann animiert und sagt, das kannst du nicht einfach so lassen, da musst du nachbohren. Und so lässt er sich von ihr eigentlich dazu bedrängen, mit ihr gemeinsam da Nachforschungen anzustellen, und so geraten die in einen Strudel rein, wo sich rausstellt, dass es um sie rum wirklich gefährlich wird. Es ist ein schleichender Krimi, der sich eigentlich in das Privatleben eines eben überhaupt nicht geschulten Menschen einwebt. Ja, also er ist im Krankenhaus, geht seinem Dienst nach und stellt diese Unregelmäßigkeiten, die Sie erwähnten, fest und fängt dann an, und gerät dadurch in eine Geschichte rein, aus der er nicht mehr rauskommt, weil er dann plötzlich selber glaubt, verdächtig zu sein, und gerät so in so einen Strudel, dass er praktisch wie unter einem Verfolgungswahn nur noch die Klinik betritt und sich in sein eigenes Büro reinschleicht, um rauszufinden, was ist hier passiert und was geht hier weiter, und findet eben Leichen, die da nicht hingehören.
Sie haben einen Faible für den Arztberuf, das haben wir schon mitbekommen, und für Mann-Frau-Geschichten. In dem Krimi Dr. Hoffmann, da gehen Sie mit Ihrer Freundin, gespielt von Isabel Pollack, auf Verbrecherjagd. Und in Ihrer Streaming-Sitcom Der Lack ist ab, da geht es um Beziehungsprobleme. Die spielen Sie mit Ihrer Partnerin im wahren Leben, Bettina Zimmermann. Wie kommt's?
Ich glaube, das, was zwischen einem Mann und einer Frau passiert, ist immer spannend. Also die Geschichten sind nie auserzählt. Und natürlich macht mir jetzt bei Der Lack ist ab zum Beispiel wahnsinnig Spaß, dass ich das mit meiner Frau machen kann, die wir uns so gut kennen. Und das ist einfach eine große Freude, wenn man mit jemandem dreht, mit dem man so ein gleiches Timing hat, wo man den gleichen Humor hat und weiß, da reicht ein Blick und die Szene geht weiter. Und bei Hoffmann war es wirklich so, ich war schon besetzt für die Rolle des Hoffmann und da wurde die Celine gesucht und wir haben Probeaufnahmen mit vielen Kolleginnen gemacht und das war auch alles toll. Aber mit Isabel war es wirklich sofort so, dass allen klar war, die beiden sind das Paar für diesen Film. Da kann man gar nichts dafür. Das liegt dann in der Chemie zwischen zwei Schauspielern, dass die miteinander einfach sehr gut harmonieren.
In der Lack es ab ist so lustig, dass sie sich als Paar die Wahrheit gnadenlos ins Gesicht sagen. Haben Sie für diese Geschichten wahre Vorbilder?
Ja, das ist für meinen Freundes- und Bekanntenkreis schon, inzwischen wissen das alle. Ich benutze alles, was ich höre und sehe. Ich schreibe auch die Drehbücher. Also ich habe ja danach auch noch ein Buch geschrieben, der Lack es ab. Und schreibe gerade ein neues Buch. Natürlich verwurschtel ich das. Also dann ist das, was in echt meine Schwester war, ist dann vielleicht im Buch eine Tante. Und das, was ein Mann ist, ist dann eine Frau. Und was ein Hund war, ist eine Katze. Aber es sind alles Emotionen und Erlebnisse, die ich so hatte. Ich glaube, der Erfolg von der Lack es ab ist wirklich diese Wiedererkennbarkeit aufgrund von Wahrhaftigkeit.
Wo wir Sie jetzt schon mal dran haben, sozusagen als Beziehungsexperten, was ist denn der größte Feind einer guten Beziehung in Ihren Augen?
Also ich habe ja auch einen Dokumentarfilm über Ehepaare gemacht, Für immer und ewig hieß der. Da habe ich mit 40 Paaren gesprochen und größtenteils mit Menschen, die in 50-jährigen Ehen leben. Der größte Fehler ist die mangelnde Kommunikation. Die meisten Aussagen waren, dass wenn Beziehungen auseinandergingen oder man sich fremd wurde, dass es einfach daran liegt, dass man den anderen für gegeben nimmt und denkt, der ist ja sowieso da und nicht mehr in dem anderen einen letztlich eigenständigen, ja sogar fremden Menschen sieht, den man jeden Tag neu entdecken kann und mit dem man sich austauschen muss, um zu wissen, was in ihm und um ihn herum vorgeht. Ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen aus einer Gewohnheit heraus passiert, dass man das Interesse an dem anderen ein gewisses Stück verliert, weil man meint, ihn zu kennen und meint zu wissen, was der antworten wird und wie er reagieren wird und was er wahrscheinlich in der Zeit gemacht hat, wo man sich nicht gesehen hat. Also die eine Dame sagte das in einem Interview so schön, die sagte, bei uns ist einfach die Liebe im Alltag auf der Straße liegen geblieben.
Was ich spannend und auch ungewöhnlich finde, Sie haben mal 3 Jahre lang keine aktuellen Nachrichten verfolgt. Das haben Sie tatsächlich konsequent durchgezogen?
Total konsequent. Also ich habe keine Zeitung gelesen, keine Internetnachrichten angeguckt, Radio abgestellt, sobald gesprochen wurde, und kein Fernsehen mit irgendeinem Nachrichteninhalt und im Taxi den Taxifahrer gebeten, höchstens Musik laufen zu lassen. Das war toll, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, das ist für die psychische Gesundheit von uns Menschen ganz, ganz schädlich, dass wir permanent bombardiert werden mit schlechten Nachrichten, die einfach einen Einfluss auf unser Leben haben. Das kann man nicht verleugnen. Also ich habe mich so lange mit Gehirnforschung beschäftigt und so lange mit Quantenphysik. Ich bin fest überzeugt, dass egal, was wir hören, einen Einfluss auf unsere Empfindung, auf unsere Welt hat, wie wir uns in dieser Welt wahrnehmen, und Emotionen auslöst, die nicht hilfreich sind. Also, dass wir uns mit Sachen auseinandersetzen, die mit unserem tatsächlichen Leben hier und jetzt gar nichts zu tun haben. Die haben mit dem Leben von anderen Menschen tausende Kilometer oder 100 Kilometer entfernt zu tun. Und das müssen die lösen. Das soll ja nicht heißen, dass man ignorant ist der Welt gegenüber. Aber ich glaube, wir sind heutzutage mehr darauf fokussiert, weit zu gucken, Lautes zu hören und uns, was toll ist, für Menschen in der Ferne zu engagieren und verlieren dabei das Auge auf, wie geht's denn meinem Nachbarn? Natürlich ist es wichtig, auch Menschen in Ländern zu helfen, die sich selber gar nicht helfen können. Das soll um Gottes Willen das in keinster Weise schmälern. Aber wie viele Leute sitzen hier in irgendwelchen Altenheimen, in irgendwelchen abgeschobenen Winkeln, wo sich kein Verwandter, wo sich niemand mehr drum kümmert, weil sie einfach das Auge dafür nicht mehr haben, weil sie abgelenkt sind mit Dingen um sich rum. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Fokus auch auf uns haben und hier hören, was passiert um mich herum, was ist wirklich mein Leben. Und das ist nicht nur irgendein Raketenstart, irgendeine Versuchsrakete in China, sondern das ist auch wirklich, was passiert hier vor der Haustür. Und ich habe mich 3 Jahre lang wirklich nur damit beschäftigt, mit Dingen, die ich persönlich gehört habe, die ich gesehen habe, und habe mich dafür eingesetzt und versucht, da Missstände zu bekämpfen, sei es in einem konkreten Fall eine Ampelschaltung vor der Schule, wo ich dachte, die ist viel zu gefährlich. Und so habe ich in meinem Umfeld geguckt.
Kommen wir zur Schlussrunde. Sie sind im April 55 geworden. Ein Grund zu feiern oder zu trauern?
Na, Sie sind ja lustig, der April steht ja schon wieder vor der Tür, dann werde ich schon 56. Also Grund zum Feiern ist es, finde ich, wenn man 56 Jahre gesund erleben durfte, gesunde Kinder hat und noch klar denken kann und auf zwei Beinen durch diese Welt geht. Toll finde ich es trotzdem nicht. Also die Perspektive ist ja, ich finde die nicht prickelnd. Ich finde, ich habe mich ja nicht mit dem Thema der Lack ist ab so intensiv auseinandergesetzt, wenn ich es nicht problematisch fände, wie altert man denn gesund und vernünftig und wie kann man daran Spaß haben und wie ehrlich muss man lernen, mit sich und seiner Umwelt zu sein, um das nicht als eine einzige Vortäuscherei zu erleben und so zu tun, als würde man nicht älter werden. Ich finde den geistigen Prozess, dass man manche Sachen anders wahrnehmen kann, dass einem anders zugehört wird, dass man eine andere Glaubwürdigkeit durch gelebtes Leben einfach belegen kann, das finde ich schön. Diesen körperlichen Verfall, aller der Lack ist ab, finde ich furchtbar. Also wie lange muss ich joggen gehen, um eine tolle Pasta nicht nächsten Tag irgendwie an der Hose zu spüren? Das finde ich alles doof.
Was würden Sie heute rückblickend anders machen, wenn Sie könnten?
Ich würde für mich schon in Anspruch nehmen zu sagen, ich habe jede Entscheidung und alles so gemacht, wie ich es zu dem Zeitpunkt richtig gefunden habe. Ich habe mein ganzes Leben versucht, immer das zu tun, was ich für mich und die Menschen, die mich umgeben, für richtig gehalten habe und dabei sicherlich 1000 Fehler gemacht. Aber ich habe nichts, wo ich sage, rückblickend würde ich mein Leben anders leben oder hätte zig Sachen anders gemacht. Nee.
Kurz noch, Herr Wiesinger, scheint ja gerade echt gut bei Ihnen zu laufen, beruflich, ich denke auch privat. Haben Sie noch einen großen Wunsch?
Ich bin sehr froh und dankbar, wenn das so weitergeht und wir als Eltern mit unseren Kindern durch diese schwierigen Zeiten durchkommen. Nee, ich bin sehr glücklich, dass ich diese, ich schreibe, wie gesagt, gerade mein zweites Buch, was ich im März abgebe, das kommt nächsten Herbst raus. Ich arbeite an mehreren verschiedenen Filmprojekten, mache Werbung als Regisseur, was mir wahnsinnig Spaß macht, habe gesunde Kinder. Ich bin sehr happy.
Dann soll es bitte auch so bleiben und viel Erfolg natürlich auch mit Hoffmann.
Dankeschön.
Antenne Brandenburg.